Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, das Thema der heutigen Predigt lautet: Wenn du zu Jesus kommst, wird dein Hunger und dein Durst nach wahrem Leben für immer gestillt. Und der Predigttext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 35 bis 48. Zunächst der Text. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen: Ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Soweit der Text. Der heutige Abschnitt, den wir betrachten, eigentlich das ganze Kapitel 6 im Johannesevangelium, dreht sich um die Frage: Wer ist Jesus? Und Jesus Christus präsentiert sich hier uns als das wahre Brot des Lebens. Jesus erklärt den Juden, woher dieses Brot kommt, wie man dieses Brot aufnimmt und was es dem Glaubenden schenkt. Um diesen Text besser zu verstehen und besser einordnen zu können, möchte ich euch die Ereignisse, die unmittelbar davor geschehen sind, ins Gedächtnis rufen. Dieses Kapitel 6 in Johannes beginnt mit dem Bericht eines Wunders, die Brotvermehrung. Das wenige, 5 Gerstenbrot und 2 Fische, das vermehrt Jesus, und er macht auf wunderbare Art und Weise 5000 Männer satt. Die anwesenden Kinder und Frauen sind hier noch gar nicht mitgezählt. Dieses Wunder ist so spektakulär und von solcher Bedeutung, dass alle 4 Evangelisten von diesem Wunder berichten. Das ist eine ziemliche Ausnahme, wenn wir von den Berichten über die Auferstehung Jesu, wenn wir das ausklammern, davon absehen, dann ist das der einzige Bericht, der in allen 4 Evangelien vorkommt. Die Menschen dieser Zeit, in der Jesus lebte, die kannten diese Erzählung aus dem Buch 2. Könige. Dort wird uns berichtet, dass Elisa, ein großer Prophet, mit 20 Gerstenbroten 100 Männer satt gemacht hatte. Und das war schon ein außerordentliches Wunder. In 2. Könige 4,43 heißt es: Und sein Diener spricht zu Elisa: Wie kann ich das 100 Männern vorsetzen, diese 20 Brote? Elisa aber sprach: Gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr: Man wird essen und es wird übrig bleiben. Also wir haben hier einen Vergleich. Wir haben eine Begebenheit, die schon davor, Jahrhunderte davor geschehen ist, wo ein Prophet Gottes, Elisa, mit 20 Broten 100 Männer satt gemacht hat. Jetzt haben wir aber, wie wir gelesen haben, 5 Brote, muss mal gucken, dass ich Zahlen nicht verwechsel, nicht vertausche, 5 Brote und 5000 Männer, die satt geworden sind. Und wenn wir noch die Frauen und Kinder dazu rechnen, dann können wir durchaus davon ausgehen, so sagen es die Ausleger, dass es 10.000 oder mehr Menschen gewesen sind. Und das hat bei den Menschen damals was ausgelöst. Die haben sich daran erinnert. Sowas kennen wir doch irgendwoher. Hier demonstriert Jesus unmissverständlich und klar für jeden, dass er größer und mächtiger ist als Elisa, der Prophet des Alten Testaments. Und die Menschen, die das erlebt haben, die waren so begeistert von diesem Wunder, dass sie sich dazu entschließen, Jesus mit, sogar mit Gewalt zu ihrem irdischen König zu machen. Und als Jesus merkt, was da sich im Volk, in dieser Volksmenge zusammenbraut, da sucht er das Weite oder er zieht sich zurück. Er geht weg. Der Evangelist Johannes berichtet uns weiter ab Vers 22, wie diese Volksmenge, die von Jesus so wunderbar gespeist worden war, sich am nächsten Tag auf die Suche nach Jesus macht. Es hatte ihnen so gefallen, dass Jesus ihre Bäuche satt gemacht hatte. Und die Wunder, die er sonst noch so tat, die waren auch echt nicht schlecht. Also das lohnte sich, dabei zu sein. Da gab es immer was zu sehen. Der römische Satiriker Juvenal, er lebte ungefähr in der gleichen Zeit, also ein bisschen später im 1. und 2. Jahrhundert, der berichtet über die Römer, dass sie nach zwei Dingen gierten. Nach Brot und Spielen. Und ihr kennt dieses Wort, diese Redewendung, Brot und Spiele. Und diese jüdische Volksgemeinde, diese Volksmenge, die mit Jesus unterwegs ist, die ihm nachläuft, diese Fangemeinde, die ist irgendwie ähnlich gestrickt. Heute würde Juvenal in unserer Zeit vielleicht von Bundesliga und Bier sprechen, wenn er Deutscher wäre, aber es sind so diese menschlichen Bedürfnisse, die, fleischlichen Bedürfnisse des Lebens, die die Menschen zeigen. Die Menschen hatten gesehen, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern diesen Ort verlassen hatte. Die Jünger sind mit dem Boot unterwegs gewesen, Jesus aber nicht. Und dann finden sie ihn aber dort zusammen auf der anderen Uferseite. Wie ist das denn möglich? Sie fragen sich, wie er dorthin gekommen sei. Und Jesus beantwortet ihnen diese Frage gar nicht. Natürlich hätte er ihnen einfach sagen können, ach wisst ihr, ich habe einfach die Abkürzung über den See genommen, ich bin zu Fuß drüber gelaufen. Hätte bestimmt Eindruck gemacht. Aber das hat er nicht gesagt. Das hat er ihnen nicht gesagt. Weil es nicht das in ihnen bewirkt hätte, was er von ihnen wollte. Nein, Jesus antwortet ihnen mit einer Gegenfrage in Vers 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder mit einer Aussage, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Das heißt, Jesus schaut in ihre Herzen und erkennt ihre Gemüter, ihre Herzensstimmung, was sie wirklich antreibt. Und er erkennt, dass diese Gesinnung falsch ist. Und er sagt ihnen mit Nachdruck hier, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen, dass sie falsch denken, dass sie eine falsche Ausrichtung haben, dass sie irdisch gesinnt sind, dass sie keine geistliche Erkenntnis haben. Er blickt in ihr Inneres und kommt direkt aufs Wesentliche zu sprechen. Ihr lauft mir doch nur hinterher, weil ich euch was zu essen gebe. Und er sagt und macht klar, dafür bin ich aber nicht gekommen. Das ist nicht mein Anliegen. Ihr habt nicht verstanden, was ich mit diesem Zeichen der Brotvermehrung eigentlich sagen wollte. Auch die Jünger, die ja noch viel mehr Unterweisung von Jesus erfahren hatten, hatten es nicht begriffen. Der Evangelist Markus berichtet uns, er berichtet ja auch über diese Brotvermehrung und er sagt über die Jünger, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote. Warum? Denn ihr Herz war verhärtet. Markus 6, 52. Ihr Herz war hart. Wir sehen also, wenn wir es kurz zusammenfassen, dass Jesus auf die neugierigen Fragen seiner Fans nicht eingeht. Ihre Sensationsgier, ihre Lust nach Spektakulärem, das möchte er nicht erfüllen. Er möchte diese Gier nicht befriedigen. Aber er nutzt die Situation trotzdem, um über die wahre Bedeutung des Brotes, dieser Brotvermehrung zu sprechen. Und hier, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, hier setzt der Predigttext Vers 35 an. Die Juden bitten Jesus, ihnen dieses Brot zu geben. und denken aber wiederum nicht an das geistliche Brot, sondern an Brot, was man essen kann, aus Teig. Immer noch erkennen sie nicht, dass der von sich spricht. Sie denken immer noch an ihren Bauch, an ihre natürlichen Bedürfnisse. Und das ist auch ähnlich, und das ist heute schon angeklungen, der Andi hat es in der Lesung schon gesagt, wie diese Samariterin am Jakobsbrunnen. Als Jesus vom lebendigen Wasser spricht, da denkt sie an eine Quelle, wo sie immer irgendwie Wasser schöpfen kann. Beide, diese Frau am Brunnen, die Samariterin, aber auch diese Volksmenge, finden diese Vorstellung großartig, immer Brot bei sich zu haben. Dass sie nicht so aufwendig und mit viel Zeitaufwand backen müssen oder irgendwie Wasser am Brunnen holen müssen. Das wäre doch toll, immer Wasser zu haben. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Hier sagt Jesus, dass er das wahre Brot ist. Das Brot ist eine Person. Und diese Aussage von Jesus ist die erste von mehreren Selbstoffenbarungen. Diese sogenannten Ich Bin-Worte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür und so weiter. Und hier setzt Jesus den Anfang, indem er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und diese Aussage wird er am Ende dieses Abschnitts nochmal wiederholen. Vers 48. Er macht also deutlich, wie wichtig es ihm ist. Er möchte klar machen, das ist mir total wichtig, dass ihr das begreift, mit dem Herzen erfasst. Er macht deutlich, dass er eine Speise ist, die die Menschen brauchen. Brot ist etwas ganz Elementares, vor allem in unserer Gesellschaft. Aber auch damals war das ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens. Jeder aß Brot, sodass Jesus dieses Bild bewusst anführt, weil es jedem klar war. Im griechischen Grundtext ist das Wörtchen nicht bei nicht hungern und niemals dürsten betont. Es ist sozusagen unterstrichen. Es ist eine Gewissheit. Das ist eine Wahrheit, die du festhalten sollst, in deinem Herzen bewahren sollst. Also es ist hier wirklich im Text betont. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und auch im Grundtext ist das Wort Ich betont. Jesus knüpft hier an die Offenbarung im Alten Testament an. Ich bin der Ich Bin, wo Gott, der Vater, sich offenbart. Und er knüpft an diese Worte an. Ich. Und er zeigt eine weitere Facette seiner Persönlichkeit. Wer er ist für uns. Ich bin das Brot des Lebens. Es wird uns also klar, dass dieses Brot nur in Verbindung mit der Person Jesu da ist. Du kannst von diesem Brot nur dann kosten, wenn du die Verbindung zu Jesus hast. Der Hunger, wodurch entsteht er eigentlich? Denn wir essen ja Brot, wenn wir Hunger haben. Jeden Morgen. Wodurch entsteht denn dieser Hunger im Herzen, von dem Jesus hier spricht? Es ist die Gottesferne, in der der Mensch, so wie er geboren ist, lebt. Und die Sünde, die ihn von Gott trennt. Deswegen sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Jesus sagt, dass er das Brot Gottes ist. Wenn du also zu Jesus kommst, dann gibt er dir wahres Leben, wahre Erfüllung, eine echte, langanhaltende Sättigung. Worum geht es hier? Es geht um dieses Existenzielle in deinem Leben. Um diese elementaren Fragen des Lebens. Um die geht es hier. Denn die beantwortet dir Jesus, der Schöpfer. Und dieses Brot, es ist geistliches Brot. Es ist Brot vom Vater. Es macht dich deshalb satt, weil es von deinem Schöpfer gegeben ist. Und dein Schöpfer weiß, wonach dein Herz und deine Seele wirklich hungert. Manchmal sind es sogar Situationen in unserem Leben, wo wir gar nicht mal richtig wissen, was uns fehlt, was wir brauchen. Manchmal fehlen uns Worte, um zu beschreiben und zu präzisieren, Herr, was fehlt mir eigentlich? Und Gott weiß es. Und er gibt dir Brot, das dich satt macht. Und in diesem Vers 35 haben wir die Verbindung von Brot und Wasser. Beides sind Lebensmittel, die Hunger und Durst stillen. Diese Paarung ist kein Zufall, auf keinen Fall. Bei Jesus findest du das Notwendige, nicht das Überflüssige. Es sind Lebensmittel, die deine Seele satt machen. Es ist tragisch, dass die Menschen nicht bei Gott, bei ihrem Schöpfer ihre Antworten suchen, sondern woanders, in der Unterhaltung, vielleicht in der Arbeit, vielleicht in der Karriere, Anerkennung durch Menschen, im Sport, in irgendeiner Sucht. Aber Gott ist der Einzige, der diesen Seelenhunger und diesen Seelendurst stillen kann. Zu seinem Volk Israel spricht Gott durch den Propheten Jesaja: Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich! Hört doch auf mich! So sollt ihr Gutes essen und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Auch hier wird klar, wer auf Gott hört und was er zu sagen hat, der wird satt werden. Der wird wirklich Antworten finden auf die Fragen, die er hat. Eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Habt ihr mal schon was richtig Fettiges gegessen? Ich weiß, nicht so gut für den Cholesterinspiegel, aber so lecker. Wir lieben fettig. Und hier ist der Ausdruck auch gedacht als etwas Leckeres, Saftiges, was einen wirklich satt macht. Eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Nicht Weight Watchers, ja, nicht Kalorien reduziert, sondern etwas, was wirklich gut ist. Liebe Zuhörer, das ist diese Botschaft. Jesus ist die Speise, die unvergänglich ist. Und diese Speise macht ewiges Leben möglich. Wer das aufnimmt, der hat ewiges Leben. Wer Anteil an Jesus hat, mit ihm Gemeinschaft hat, der kann ewiges Leben haben. In 1. Johannes 5, Vers 12, da lesen wir: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es ist so einfach und so klar. Und da muss sich jeder persönlich diese Frage beantworten, ob er den Sohn hat oder nicht, ob er sich einbildet oder ob es Realität ist. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Man kann Schlaf kaufen, aber keinen inneren Frieden. Man kann Unterhaltung kaufen und sich so viel Unterhaltung gönnen, wie nur denkbar, aber keine echte Freude. Deswegen hat der Kirchenvater Augustinus gesagt: Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o Gott, in dir. Er hat es erkannt. Satt zu werden, seelisch satt zu werden, geht nur in der Verbindung mit Jesus. Dieser Vers, der hat's echt in sich, der Vers 35. Hier im zweiten Teil heißt es: Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Der Evangelist Johannes behandelt in seinem Evangelium allgemein sehr intensiv die Frage, was es bedeutet zu glauben, was Glauben ist. Jesus korrigiert hier die falsche Vorstellung der Juden, die dachten, dass man erst ein Zeichen sehen muss. Legitimiere dich, beweise uns, dass du wirklich was zu sagen hast. Dann werden wir glauben. Aber es war nicht so. Jesus sagt hier, was Glauben bedeutet. Es bedeutet, zu Jesus zu kommen. Zu Jesus zu kommen, bei ihm zu bleiben, in seiner Gemeinschaft zu sein. Glauben hat etwas mit der Nähe zu Jesus zu tun. Wenn du glaubst, dann bist du mit Jesus verbunden. Und in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, schaut mal in den Vers 40. Da heißt es, jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Glauben und Sehen ist hier fast synonym. Mit Sehen ist aber nicht das Auge gemeint, das wir hier haben, unsere beiden Augen, physikalischen Augen, sondern hier ist gemeint mit Sehen erkennen, wer er wirklich ist. Das bedeutet Glauben. In Johannes 1, Vers 14 lesen wir, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Es geht nicht also um das Schauen der Person allein, sondern die Herrlichkeit, die in dieser Person ist. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Wenn du das erkannt hast, dass Jesus Gott in Person ist, dass er der Eingeborene, der Gesandte vom Vater ist, dass in Jesus Gnade und Wahrheit zu finden sind, dann bist du wirklich sehend. Dann erst siehst du wirklich. Übrigens, in Johannes 9 gibt es eine interessante Geschichte, die uns die werden wir später behandeln, die kommt noch. Da gibt es einen Menschen, der ist von Geburt an blind. Aber dieser Blinde, er erkennt Jesus. Er weiß, er erkennt mit geistlichen Augen, wer Jesus ist. Aber die Juden, die Schriftgelehrten, die die Schrift kannten, die schon immer lesen konnten, die immer sehen konnten, die haben nicht erkannt, wer Jesus ist. Es ist eine paradoxe Situation. Und das finden wir immer wieder in der Bibel. Wir kommen zu Vers 36. Bevor der Herr Jesus weiter über die Bedeutung des wahren Brotes spricht, tadelt er den Unglauben seiner Zuhörer. Er erkennt ihre Herzen und er weiß, dass sie nicht glauben, obwohl sie so viele Wunder gesehen hatten. Wir lesen in Matthäus 11, dass die Städte in Galiläa nicht Buße tun wollten, obwohl dort die meisten Wunder geschehen waren. Matthäus 11, 20 und weiter. So sind also diese Augenzeugen, die Jesus gesehen haben, trotzdem geistlich blind. Auch zu den Einwohnern in Jerusalem sagt er, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Das lesen wir in Johannes 5. Das Glauben ist hier also das Entscheidende. Wir sehen, dass das Sehen allein den Glauben nicht mehrt und auch nicht unbedingt stärkt. Sie sahen und glaubten doch nicht. Dieser Unglaube führt noch weiter. Sie fangen an, mit Jesus zu streiten. Sie geben wieder Worte und am Ende wenden sie sich von ihm ab. Naja, das können wir nicht hören, das kann doch keiner verstehen. Und wenden sich ab. Sie lehnen ihn ab, weil er ihre Wünsche und ihre Vorstellung nicht erfüllt. Sie wollten einen Jesus, der so ihr Leben verbessert, irgendwie leichter macht, ihre natürlichen Bedürfnisse erfüllt. Ihr Appetit, der war immer da, und ihre Neugier und ihre Ideen über das Reich, wie das aussehen könnte mit Jesus an der Spitze. Da hatten sie ganz viele Vorstellungen, aber die geistliche Erkenntnis war nicht da. In den nächsten Versen, 37 bis 40, entfaltet Jesus jetzt die Wahrheit, dass er aus dem Himmel gekommen ist, als Retter, und zwar nicht nach seinem Willen, sondern nach dem Willen des Vaters. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus erklärt ihnen hier auch, warum sie nicht glauben. Es ist der Vater, der im Leben der Menschen wirkt. So heißt es hier, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Die Auswahl, die er trifft, ist sein Geschenk an den Sohn. Und wir sehen hier dieses Vertrauen, das der Sohn in das Werk des Vaters hat. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Der ist sich da ganz gewiss. Und er ist zuversichtlich. Er vertraut, dass der Vater die Menschen ziehen und rufen wird und befähigen wird, sehend zu werden. Hier sehen wir aber auch die praktische Seite des Zu-Jesus-Kommens. Zu ihm zu kommen, was bedeutet das denn? Es bedeutet, wie der verlorene Sohn, seinen sündigen Zustand zu erkennen, zuzugeben vor dem Vater, Buße zu tun und sich auf den Weg zum Vater zu machen. Und das heißt hier, jeder, der zu mir kommt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hier finden wir diese Verheißung, dass wenn ein sündiger Mensch in Buße und Reue zu Christus kommt, dass er angenommen wird und unter keinen Umständen hinausgestoßen wird. Und ihr seht hier auch, dass es hier keine Einschränkung gibt, dass Jesus zum Beispiel sagt, nur zu den Juden. Oder, ja, das finden wir hier nicht. Diese Botschaft, die Jesus hier weitergibt, sie schließt alle ein. Pharisäer, verachtete Zöllner, Juden, Heiden, Lügner, Mörder. Wir sehen hier keine Einschränkung. Und es sind hier zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite sehen wir hier den Menschen in seiner Verantwortung. Er muss auf diesen Ruf hören. Er muss kommen. Er muss bekennen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Gott dieses Ganze wirkt. Er ruft den Menschen. Er zieht zu Christus. Und Jesus spricht hier über beide Seiten. Der Vater gibt den Sohn und der sündige Mensch muss darauf antworten, muss kommen und annehmen. Und wer zu Christus kommt, wird auch erkennen, dass es das Werk des Vaters ist, dass Christus ihn angenommen hat. Denn ich bin aus dem Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und hier führt Jesus aus, was der Wille des Vaters ist. Christus betont hier nochmal, dass es nicht seine eigene Idee war, auf diese Erde zu kommen, sondern dass der Vater ihn gesandt hat. Und was ist die Aufgabe? Der Sohn Gottes nimmt nicht nur die Sünde an, die der Vater schickt, sondern er hat auch die Aufgabe, sie zu bewahren, im Glauben zu bewahren. Selbst der Tod, der für uns Menschen sich so endgültig anfühlt, kann diesen göttlichen Willen nicht durchkreuzen. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat die Macht, Menschen aus dem Tod zu erwecken. Und er hat es schon zu seiner Lebenszeit demonstriert, dass er es kann. Er hat es an der Tochter des Jairus gezeigt, an diesem Jüngling, diesem Sohn einer Witwe aus Nain und auch an Lazarus. Dieses Wort ist so herrlich. Ich lese es uns nochmal kurz. Das ist mein Lieblingsvers in der Bibel, Johannes 11, 25 und 26. Bei dieser Begebenheit, wo er Lazarus auferweckt, Jesus spricht zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Bei dieser Begebenheit, wo er Lazarus auferweckt, da demonstriert Jesus, was für eine Kraft in ihm ist. Und so wie er es an Lazarus gezeigt hat, kann er es auch heute noch tun. Er wird nichts verlieren von dem, was ihm gegeben ist. Lieber Zuhörer, liebe Geschwister, dieser Vers 39, das ist eine Säule, ein Fels unserer Heilsgewissheit. Keiner, der zu Christus gekommen ist und von ihm angenommen wurde, keiner, der ein Sohn ist, keine, die eine Tochter ist, wird verloren gehen. Es ist undenkbar, dass Christus diesen Auftrag vom Vater nicht erfüllt hätte. Das wäre doch eine Schande für die Ewigkeit. Nein, das ist undenkbar. Er hat seinen Auftrag erfüllt, in seiner Gänze, in seiner Fülle. Christus lässt keinen fallen, den er angenommen hat. Und es ist nicht von Zufall, nicht von ungefähr, dass die Theologen sagen, dass hier Christus wie ein Hirte spricht, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Unser Herr ist dieser Hirte, der auch schon im Alten Testament angekündigt wird. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, Hesekiel 34, Sacharja 13, Da wird von diesem Hirten gesprochen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Auch dieser Vers zeigt, wie ausgerichtet, wie fokussiert Jesus diesen Auftrag des Vaters vor sich hat. Er kennt den Auftrag und er führt ihn aus. Wir sehen also, können den Willen des Vaters so zusammenfassen. Jeder, den der Vater seinem Sohn anvertraut hat, wird gerettet. Und diese Errettung beinhaltet auch die Bewahrung eines jeden wahrhaft Gläubigen, bis er ans Ziel angekommen ist. So wie Josef. Auch in den Worten, die wir in Johannes 17, in diesem hohepriesterlichen Gebet lesen, sehen wir, wie ernst der Herr Jesus diesen Auftrag genommen hat. Wir lesen in Vers 12 in Johannes 17, da betet er zum Vater: Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen. Also er bewahrt sie, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren. Außer dem Sohn des Verderbens. Aber das ist eine gesonderte Sache. Aber alle, die Christus anvertraut sind, keinen hat er oder keiner ist verloren gegangen. Schon damals zu seiner Zeit, als er gelebt hat, konnte er das so sagen, in Gewissheit. Und er wird es auch weiterhin tun. Dieses Wort gilt auch uns heute. Christus wird uns auferwecken. Lass es dir sagen. Lass es dir Hoffnung deines Herzens sein. Es ist eine Zusage. Und wir haben heute gesungen, was wir hier in Johannes auch lesen, in einem anderen Kapitel, in Johannes 10, ab Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Wenn die Generationen von Gläubigen, die vor uns in die Ewigkeit gegangen sind, auferstehen werden, dann wird der Herr seinen letzten Triumph uns zeigen. Dass jedes einzelne Wort seiner Verheißung wahr ist und wahr bleibt. Selbst wenn die Erde und ihre Werke verbrennen, jede Verheißung unseres Herrn bleibt bestehen. Jesus sagt in Lukas 21, 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ab dem Vers 41 sehen wir hier die unmittelbare Reaktion der Juden auf diese herrlichen Worte. Es ist ein trauriges Reagieren. Sie murren. Wir haben heute schon gehört von den Juden, die bei der Wüstenwanderung gemurrt haben. Was ist Murren? Ja, das ist so ein halblautes, so getuscheltes Äußern des Unwillens, dass man zeigt, dass man unzufrieden ist, dass man nicht akzeptiert, was jemand sagt, dass man es ablehnt. Vermutlich waren das hier Mitglieder der Synagoge in Kapernaum oder vielleicht einige religiöse Anführer. Und da sind sie sich irgendwie alle sehr ähnlich, da sind sie alle gleich. Ob die Juden im Süden oder im Norden in Galiläa, sie sind vereint im Unglauben. Es sind leider nur wenige, die dem Herrn Jesus wirklich glauben und ihm folgen. Es ist der gleiche Geist des Murrens wie der ihrer Vorväter in der Wüste, als sie über das Manna murrten. Die sagen sich, wir kennen doch diesen Jesus, der ist unter uns aufgewachsen. Wir kennen seine Familie, seine Verwandten. Wie kann der behaupten, dass er aus dem Himmel herabgekommen ist? Hätte er doch einfach nur gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Aber nein, er sagt ja, dass er Brot aus dem Himmel ist. Wie geht das? Sie urteilen nach dem äußeren Schein. Sie sind geistlich blind. Sie meinen, dass sie die Wahrheit wissen. Sie sagen ja, wie heißt es hier? Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs? Rechtlich war er der Sohn Josefs, aber nicht leiblich. denn er war von Gott gezeugt. Auch dieses Wissen, das sie vermeintlich hatten, war nicht richtig. Und wir sehen hier, wie sie sich täuschen. Die Frage ist, wer ist Jesus für uns? Diese ganz elementare Frage dieses Evangeliums, wer ist Jesus? Hast du das schon erfasst? Wenn er für dich nicht mehr ist als ein Prophet, selbst wenn er größer als Elisa ist, dann bist du ein noch geistlich blinder Mensch. Diese biblische Wahrheit, dass Jesus Gott und Mensch zugleich ist, die ist heute den Menschen genauso schwer fassbar, verständlich wie damals. Wir sehen also, dass wir im Kern genauso sind wie die Menschen der damaligen Zeit. Und das spricht ja eigentlich auch für die Glaubwürdigkeit, Glaubhaftigkeit dieser Berichte. Denn die Menschen damals reagierten genauso, wie sie heute reagieren, mit Unglauben. Und Jesus gebietet ihnen und sagt, murrt nicht untereinander. Er hat so eine Autorität, mit der er das befiehlt. Denn dieses Murren ist sündiger Natur. Wie soll ein sündiger Mensch gegen seine eigene Natur ankämpfen? Oder wie einer sagte, kann einer sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen? Nein, es muss jemand von außen eingreifen, der stärker ist. Aber Jesus lässt sich von diesem ganzen, von dieser Stimmung, von diesem Murren nicht ablenken. Er bleibt bei seinem Wort, bei seiner Botschaft und macht einfach weiter. Er geht gar nicht auf ihre Einwände ein, sondern er wiederholt die Aussage, die wir in Vers 38 finden, wenn ihr guckt. Er wiederholt sie nochmal und fügt noch etwas hinzu, dass nur, wenn der himmlische Vater eingreift und aktiv ruft und zieht, ein Mensch den Sohn Gottes im Glauben erkennen und annehmen kann. Diese Juden haben Jesus noch nicht erkannt und sie kennen auch den Vater nicht. Und der Herr Jesus benutzt ein Wort aus dem Propheten Jesaja, 54, Vers 13. Und er sagt es mit eigenen Worten, wo es heißt, und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt sein. Diese innere Erweckung, dieses echte Sehen, ist ein ganz zentrales Thema der Bibel. Der Prophet Jeremia, er spricht von einem neuen Bund, wenn Gott das Gesetz in das Innerste der Menschen schreiben wird. Der Prophet Hesekiel sagt, dass Gott ein neues Herz und einen neuen Geist in das Innere geben wird. Und diese Prophetien, sie erfüllen sich mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und in jedem Gläubigen, in dem der Herr sein Werk tut. Wir lesen zum Beispiel in 1. Johannes 2, 27, und die Salbung, also den Heiligen Geist, den ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. So wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das heißt, die Erkenntnis, das Verständnis, das Sehen kommt durch den Geist Gottes. Und ihr werdet gelehrt sein. Ein Mensch, der von Gott gelehrt ist, ist daran erkennbar oder er hat vorher in Jesus Gott erkannt. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben, heißt es in Vers 47. Und Jesus betont es nochmal, sogar doppelt. Er sagt, wahrlich, wahrlich, schon zweimal und noch ein drittes Mal, ich sage euch. Man könnte einfach sagen, na, wahrlich oder Amen, ich sage, oder Amen, wer an mich glaubt, aber es wird nochmal betont und nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht irgendjemand, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Mit welchem Ernst und mit welchem Nachdruck Jesus das sagt. Und was sagt er ihnen? Nur der Glaube an ihn, den Sohn Gottes, schenkt ewiges Leben. Wofür ist Brot da? Um gegessen zu werden. Und nur wer Anteil an Christus hat, wer dieses Brot isst, wer sich von Christus ernährt, der hat Anteil am ewigen Leben. Der Ausdruck, wer an mich glaubt, ist hier im Griechischen so formuliert, dass es ausdrückt, dass jeder, der dieses feste, unerschütterliche Vertrauen in Gott setzt, ein Gläubiger ist und bereits jetzt in der Gegenwart das ewige Leben hat. Es ist keine Anmaßung zu sagen, dass ich das ewige Leben habe. Das ist das Inanspruchnehmen der Verheißung, die Gott uns gibt. Es ist keine Anmaßung. Ich komme zum Schluss. Hier sehen wir, dass Jesus allein der Weg zum Vater ist und er der Einzige ist, der uns Aufschluss gibt über den Vater, weil er vom Vater gekommen ist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das ist deckungsgleich. Willst du den Vater erkennen? Musst du mich erkennen. Christus ist das Brot, das uns der Vater gibt. Wer zu Jesus kommt im Glauben, dessen innerer Hunger und Durst werden für immer gestillt. Und du darfst dich von ihm jeden Tag nähren. Tag für Tag bist du vom Glauben in der jetzigen Zeit zum Schauen in der Ewigkeit übergehst, bis du angekommen bist. Christus wird dafür sorgen, wir haben es gelesen und gehört, dass keiner verloren geht, sondern jeder, der zu ihm gekommen ist und sich zu Christus bekennt, zur ewigen Herrlichkeit auferweckt wird. Und dann, und das ist das letzte Wort, das ich heute lese, und dann wird sich das Wort aus Offenbarung 7 erfüllen. Und wir lesen dort in den Versen 16 und 17, und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.